Moin moin, mein Name ist Dole und ich darf euch hiermit recht herzlich zu einer weiteren Episode A Good Conversation begrüßen. Natürlich war ich wie immer nicht alleine und so hatte ich in dieser Folge die Ehre, zusammen mit dem lieben Johann sowie auch mit dem lieben Marco aufnehmen zu dürfen. Und zusammen mit den eben genannten ging es dann als Dreiergespann um die Themen, ob Klimakleber sich am falschen Ende anleimen, wie viel persönliche Verantwortung man für die Klimakrise übernehmen kann und muss und warum man als links- bzw. grüngesinnter versuchen sollte, konservativere Parteien wie die CDU oder sogar die AfD zu verstehen, anstatt ständig Feuer mit Feuer bekämpfen zu wollen. Und da das natürlich wie immer nicht alles war, würde ich sagen, lasst uns auf jeden Fall nicht lange weiterfackeln. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser neuen Ausgabe von AGC und ja. Okay, also ganz kurz zur Sache, ich werde das wahrscheinlich am Anfang nochmal anders moderieren, aber eigentlich haben der liebe Johann und ich uns hier heute im Muckefuck noch einmal zusammen getroffen, gerne auch hier am Aufnehmen, um über was ganz anderes zu sprechen, haben wir aber am Nebentisch dann den guten Marco kennengelernt. Marco, du bist selber nicht aus Schwäbisch Hall, wenn ich das...
Ich komme aus Heilbronn.
Genau. Und der Marco hat irgendwie kurz gefragt, was wir denn machen und sowas. Dann haben wir angefangen zu reden. Jetzt sind wir an einem ganz anderen Thema angekommen. Und zwar, für viele Leute immer noch ein Trigger. Für mich tatsächlich in Teilen auch, und zwar Klimakleber. Und irgendwie ist mir dann der Gedanke gekommen, oder ich glaube, es ist auch jedem von euch so ein bisschen gekommen, eigentlich müsste man das Ganze jetzt irgendwie als Podcast einfach aufnehmen. Und deswegen, vielleicht müssen wir noch mal kurz wiederholen, an welchen Standpunkten wir gerade waren. Also wir haben das ganze Thema eingeleitet, damit die Zuhörer, also ihr als Zuhörer noch mitkommt. Es ging halt um Skandale und wie erreichst du Menschen heutzutage. Und euer Punkt war halt, wie erreichst du die 20-30% der Gesellschaft in Deutschland, die es halt überhaupt kein bisschen interessiert. Und zwar halt in dem, dass sich halt Leute auf die Straße kleben und somit erreichst du den armen Autofahrer, der gerade nur zu seinem Fabrikjob fährt, den Reichen, der im Taxi hinten drin sitzt. Aber de facto kann niemand weiterfahren, wenn da jemand auf der Straße klebt. Und mein Standpunkt, während ich euch dazugehört habe, ist tatsächlich... Was ich, oder wollt ihr was zu dem Punkt jetzt am Anfang was sagen?
Nö, hallo erstmal zusammen. Ich glaube, wir sitzen jetzt nicht auf dem Weg nach Spanien oder nach Frankreich oder nach Portugal, wo ich eigentlich mit meinem Internetzug hin wollte. Und,
genau, die Folge mit Johann,
wollte,
die Folge
vielleicht
mit,
noch mal,
mit Johann über Intel, die genau. Wird es wann anders geben.
Wir sitzen jetzt im Zug, im ICE in Richtung politischen Konsens.
Genau, politische, der theoretische Zug. Auch vielleicht hier nochmal, es gibt keinen Anspruch auf Richtigkeit. Gerade bei solchen Themen ist es super wichtig, immer zu sagen, dass A Good Conversation niemals dafür stehen sollte, für seine Richtigkeit, sondern es geht eher um die, naja, Debattierkultur an sich. Und mein Einwand direkt am Anfang, weil ihr jetzt beide sehr positiv gegenüber Klimaklebern gestimmt habt, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, positiv, was ist positiv? Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde eine ganz wichtige Annahme, die wir für uns alle querbeet durch die Gesellschaft treffen sollten, ist eigentlich der Fakt, dass oft zu gerade extremen Themen, die uns als Gesellschaft spalten oder wo wir einfach verschiedene extreme Meinungen zu haben, dass da einzelne Faktoren auch einfach koexistieren können. Ne? Also die Annahme zu sagen, okay, ich finde, so Klima ist wichtig, die Welt muss gerettet werden, es gibt gewisse Dinge, um die wir uns kümmern sollten, ist ein Fakt, den wir, glaube ich, alle nicht bestreiten. Ne? Und dazu dann das Klima-Kleber-Thema, wo für mich dann koexistiert, okay, ich finde es A, nachvollziehbar und auch einen vielleicht richtigen und wichtigen Ansatz, so extrem auf diese Themen aufmerksam zu machen. Trotz alledem natürlich koexistiert für mich die de facto auch die Argumentation, dass man sagt, okay, wenn Leute im Krankenwagen liegen und ins Krankenhaus müssen und dann nicht durch diese Absperrung durchkommen, dann leiden die darunter. Und das ist eine sehr persönliche und auch sehr, sag ich mal, unfaire Sache. Und das sind zwei Dinge, die für mich, wo ich selbst noch gar nicht, vielleicht auch nie an einen Punkt kommen werde, wo ich dann eine klare Meinung zu habe, sondern eher so ein Gefühl einfach. Aber ich finde, beides hat irgendwie seine Daseinsberechtigung.
Genau. Die Grenzen verschwinden da extrem. Also wir kamen jetzt auf das Thema aufgrund von Marketingstrategien und Werbungen, die vielleicht so diese Grenzfälle beschreiben, dass man aufgrund von sehr kritisch behandelten Themen in der Öffentlichkeit um Aufmerksamkeit kämpft und vielleicht auch sein Produkt an den Markt bringen möchte. Und da ist es total schwierig, irgendwie dieses, eben weil Ole gesagt hat, positiv dem gegenüber gestimmt. Ich glaube, da gibt es überhaupt nicht dieses positiv oder negativ, für manche Leute sicherlich, aber ich, wenn ich das jetzt mal ganz objektiv betrachte, ist es einfach ist es schwer. Wie soll man ansonsten so ein Thema in der Öffentlichkeit die Gewichtung geben, die es braucht? Auf der anderen Seite war ich eigentlich immer in einer gewissen Anti-Haltung, weil ich immer diese Persönlichkeiten, die einen Schaden angenommen haben von den Einzelfällen, die die Aktivisten verursacht haben, das tat mir einfach innerlich so leid. Als die dann erzählt haben, dass eben, egal jetzt ob auf Sylt oder in anderen Fällen, man wirklich deren Existenz genommen hat und das aufgrund von einem gesamtgesellschaftlichen Problem, was ja nicht auf diese einzelnen Persönlichkeiten zurückzuführen ist.
Ja. Also da hatten wir es ja auch gerade schon drüber, grundsätzlich kann ich das gut nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, was ich gerade noch dazu zu dem Thema davor oder zu dem Argument davor hinzufügen wollte, ist auch für mich ein ganz wichtiger Ansatz, dass man mal versucht, drüber nachzudenken, wie ist es denn eigentlich, wenn ich mich als Person, egal woher ich komme, wie ich aussehe, wie alt ich bin, ja, welche Interessen ich sonst verfolge, fürs Klima so intensiv einsetze, dann muss das ja einen gewissen Grund haben. Das heißt, ich bin dann natürlich auch einfach mit meiner Wahrnehmung, mit meinen Interessen voll in diesem Thema drin und kreiere damit ja auch mit den anderen Menschen, die auf dieser hohen Intensität mit dem Thema zusammenhängen, auch eine gewisse Minderheit oder Bubble, ne? Zumindest Stand jetzt in Deutschland. Das heißt, die Klimakleber sind auf ihre Art und Weise da in dem Fall nicht verbunden durch äußerliche Auffälligkeiten oder woher ich komme oder so, wie ich heiße, sondern einfach durch ein gewisses Thema, was die Leute verbindet, eine gewisse Minderheit, die darstellen. Ich stelle mir immer die Frage, wie krass muss es für die Leute sein, innerhalb dieser Minderheit zu denken, hey, wir wissen, was hier auf uns zukommt, oder wir meinen zu wissen, was auf uns zukommt, wir informieren uns intensiv, wir geben uns Mühe, das Thema Klima zu verstehen, unsere Auswirkungen als Menschen auf die Welt. Andere Menschen tun es nicht. Versteht ihr? Es muss sehr verzweifelnd sein, vielleicht so von der Annahme zu sagen, dass ich voll drin bin und voll mitfühle. Andere tun das nicht und ich denke mir, hey, ja, aber kann ich andere damit reinholen?
Aber das heiligt nicht, dieser Zweck heiligt nicht die Mittel, weil genauso frustrierend ist es auch für einen Reichsbürger, der sieht, dass nebenan noch eine weitere Familie mit für ihn offensichtlich ausländischen Hintergrund nebenan einzieht. Der ist genauso frustriert. Und bei mir ist es halt bei diesem, um vielleicht auch vorhin das zu erklären, warum ich sage, ich halt von den Klimaklebern und der Art und Weise, wie da rangegangen wird, zu meinem jetzigen Zeitpunkt, und bitte gerne korrigiert mich, aber ich halte davon nichts, einfach aus dem schlichten Grund heraus, dass dieses Ganze, die Bürger müssen was tun. Ich will nicht die Verantwortung von mir wegweisen, aber wo kommt denn das Ganze her? Und zwar ist es ja der Carbon Footprint oder halt einfach so dieser ökologische Fußabdruck, auf den jeder heutzutage achtet, und wir dürfen nur so und so oft rumfliegen und das und das und das und das. Und währenddessen ist die Lufthansa mit, wie viel waren es, 12.000 Leerflügen oder sowas in Corona geflogen, weil sie sonst irgendwie nicht auf ihre steuerlichen Vorteile oder sonst irgendwas, scheißegal, sie sind trotzdem 12.000 Mal fast leer geflogen. Und da geht es mir halt darum, dieses ganze Konzept von Carbon Footprint, das wurde damals in den frühen 2000, dann, ich glaube sogar tatsächlich 2000 bis 2004 rum, von British Petroleum, also einen der Ölgiganten, postuliert, als ja, die Kleinen müssen darauf gucken, dass sie ihren Scheiß machen. Das ist halt Lobbyismus. Der Carbon Footprint Calculator, das ist eine Idee von Ölgiganten, die, wenn ich, korrigiert mich, aber das weiß doch die Verantwortung von den Großen weg und sagt, ihr Kleinen, das Proletariat, die müssen sich darum kümmern, dass wir was machen.
Vielleicht geht es aber in dem Sinne auch gar nicht darum, dass jetzt in dem Fall die Klimakleber uns anderen Teil der Gesellschaft darauf hinweisen, okay, ihr müsst handeln, sondern ihr müsst erstmal sensibilisiert werden für das Thema in einer gewissen Intensität, um dann tatsächlich auch Druck auszuüben auf Großkonzerne, auf die Regierung und so weiter. Verstehst du, ich meine, das heißt, dass es gar nicht darum geht, dass wir in dem Sinne einfach wirklich verstehen und dann aktiv Dinge tun, die direkt der Bekämpfung der Klimakrise zugutekommen, sondern vielleicht auch vielmehr dieses als gesamtgesellschaftlicher Konsens einfach Konzernen und Giganten und Leuten, die mächtig sind, entgegenzustehen und zu sagen, hey, wir müssen etwas tun, und dann kann das Ganze auf Regierungsebene oder auf, wie gesagt, Unternehmenskonzernebene ausgetragen werden. Ne? Mhm. Das heißt, das finde ich auch schon, sag ich mal, ein Punkt, den man damit reinnehmen sollte.
Absolut. Und man merkt ja gerade, dass die Bevölkerung bei all den Entscheidungen, ob sie jetzt gut oder schlecht sind, ob sie den Effekt wirklich treffen, die jetzt gerade getroffen sind, ist es auf jeden Fall eine sehr harte Menge und eine Menge, die auch an die finanziellen Grundlagen von vielen greift. Aber man merkt ja, dass viele in diesem Thema noch eben zu wenig sensibilisiert wurden und deshalb auch so extrem in manchen Richtungen auf gewisse Entscheidungen reagieren. Weil im Grunde genommen, wenn man jetzt 2 Jahre zurückschaut und jetzt gerade die finanzielle Lage nicht so stark wäre und man weiter vielleicht dem Thema größeren Raum geschenkt hat und andere Krisen das jetzt ein bisschen ins Hintertreffen gebracht haben, wären die Entscheidungen wahrscheinlich nachvollziehbarer oder für viele vertretbarer als jetzt. Und deswegen darf man wahrscheinlich nicht aufhören. Aber ich muss noch mal eine Sache sagen, weil du es auch gerade gesagt hast, vorhin mit den Reichsbürgern. Man muss einfach ganz klar feststellen, was diese Personen getan haben, die Aktivisten, sind Straftaten. Sind Dinge, die illegal sind in den größten Teilen. Es ist Sachbeschädigung. Man hat öffentliche Erregtheit dadurch erlangt. Und wenn man diesen Personen mit der Art und Weise, was sie tun, zu viel Raum lässt, finde ich es manchmal, und das sollte man auch erwähnen, vielleicht anstechelnd oder vielleicht fördernd für andere Gruppierungen, eben genau solche Dinge auch zu tun, aber in eine gewisse Richtung mit anderen politischen Statements, die vielleicht nicht auch ein bisschen verständlich sind, sondern überhaupt nicht verständlich.
Ja, also für mich ein sehr schmaler Grat, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte vorhin auch noch mal was sagen zu dem Thema Reichsbürger. Ich finde natürlich schon, dass, also persönlich glaube ich daran, dass es einen gemeinschaftlichen Konsens geben sollte dazu, wie unser Staat rechtswirkend, rechtschaffend auch handelt tatsächlich. Wenn Menschen Sachbeschädigung betreiben, dann sollte das geahndet werden und dann sollten Leute dafür auch verurteilt werden. Ich denke, es ist nicht möglich, da, sage ich mal, zu differenzieren und zu sagen, okay, die einen bestrafen wir, weil die haben es verdient, die anderen nicht. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, so funktioniert es bei uns nicht.
Das sind wir so in den 10er-Jahren in der Politik mit blind auf dem rechten Auge.
Nee, sowas. Also das ist natürlich schwierig. Anderweitig natürlich finde ich es schwierig, das Thema zu vergleichen, zu sagen, okay, ein Reichsbürger sagt, hier wohnen Flüchtlinge neben mir und ein Klimakleber sagt, hey, hier wohnen Menschen neben mir, die keine Ahnung haben, was in den nächsten 10, 20 Jahren mit unserer Welt passiert. Die Intention, und die kennen wir ja in beiden Fällen, sage ich mal, oder zumindest meinen wir sie zu kennen, ist ja dahingehend schon sehr, also das Ergebnis, wohin die Intention führen soll, ist ja schon sehr differenziert und soll in dem einen Fall dazu bewirken, dass es uns als gesamtgesellschaftliche Konglomerat besser geht und wir auch eine Welt erleben von morgen. Und in dem anderen Fall soll es darum gehen, dass ich persönlich ein Problem habe mit meinen Nachbarn, jetzt halt in dem Beispiel, ne?
Ja. Ich verstehe deinen Punkt voll und ganz und ich verstehe auch deinen Punkt, Johann, aber mir geht es ja darum, damit du solche Leute erreichst, du hast noch nie Leute erreicht, in denen du zu denen hingehst und sagst, ey, alles schön und gut, aber deine Sache ist falsch, weil ich habe recht, sondern du musst den Leuten, und ich denke, dadurch, da schaffst du es eben nicht durch Provokation. Ich glaube, mein Mittel, damit wir eben, so Gott will, in 20 Jahren wirklich noch auf dieser Erde wandeln dürfen und nicht irgendwie rausgehen und wie ein Bacon einfach verbrannt werden, ist halt eben ein viel, viel, naja, auf der einen Seite subtilerer Weg, aber auf der anderen Seite auch viel langwierigerer Weg, und zwar Bildung, weißt du? Also das ist doch schon fast kriminell, dass Fächer wie beispielsweise Gemeinschaftskunde in der Schule, wenn du jetzt nicht unbedingt Wirtschaftsgymnasium, also eine Schule, die ein bestimmtes Thema sich vorgeschrieben hat, wie heißt denn da der Fachbegriff für? Das ist ein Fachgymnasium. Wenn du jetzt nicht unbedingt auf einem Fachgymnasium bist, das auf einem allgemeinen Gymnasium, wenn es denn so heißt, Gemeinschaftskunde 1-2 Stunden die Woche hat, weißt du?
Ich bin da vollkommen d'accord mit dir. Also Thema Bildung ist einer der entscheidenden Punkte, wenn es darum geht, Menschen aufzuklären und zu sensibilisieren für Themen. Nur ist Bildung halt ein langwieriger Prozess, ne, der nicht von heute auf morgen funktionieren kann. A, ist unser System extrem konservativ und veraltet, das ist das Bildungssystem. Ja. B, sind die Leute auch ihren Köpfen einfach vernarrt. Ne? Das heißt, auch wenn du der Schule zum Beispiel Dinge lernst, aber dann Eltern hast, die ultrakonservativ oder leicht konservativ in ihrem Denken sind, ne, dann ist es schwierig, da dich davon loszulösen und eine komplett andere Meinung zu bilden. Plus, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich meine, ich war früher selbst sehr aktiv, zum Beispiel jetzt also linkspolitisch orientiert, auch im Schwarzen Block und so weiter, war viel auf Demos, zum Beispiel auch gegen Nazis und auch Reichsbürger. Ja. Und da ist zum Beispiel der ganz große Unterschied, den ich klar nennen muss. Wenn du auf eine Demo gegen Nazis gehst und versuchst, mit Nazis zu reden, dann funktioniert das nicht.
Genau,
das weiß man auch und deswegen tut man es auch nicht und fängt es erst gar nicht an. Ja. Wenn du aber zu einer Sitzblockade gehst, zumindest aus persönlicher Erfahrung, und dann mit Leuten sprichst, die es dorthin kleben, dann bekommst du immer eine Antwort und du bekommst auch eine Diskussion. Du kannst mit den Leuten auf Augenhöhe auch reden.
Fair.
Du merkst wirklich, wenn du denen mit Respekt entgegenkommst, sagst, hey, pass auf, ich habe da Fragen, wieso sitzt ihr, wieso macht ihr, dann betreiben die Bildungsarbeit in dem Moment und klären
stark,
die Leute
stimmt.
auf.
Sorry,
das finde ich ein ganz, ganz großer, wichtiger Unterschied.
Ja gut, Nazis und Klimakleber sind halt in dem Punkt auch nicht vergleichbar, als dass wir heutzutage sehr, sehr oft wissen, dass ein Neonazi, und ich will jetzt nicht so von oben herab reden, aber bei Nazis hat man ja ganz, ganz oft schon irgendwie diese Aussage gehört von Leuten, die aus der Nazi-Szene ausgestiegen sind, dass es am Anfang ging es gar nicht darum, Ausländer zu hassen, es ging einfach nur um diese Dazugehörigkeit, irgendetwas zu fühlen, wo man mit dabei ist. Und das ist fast schon austauschbar. Da hat dieser Leroy, hat da auch mal ein Interview geführt von einem, der ist von ganz rechts außen, ist er nach ganz links außen gegangen und war dann, auf der einen Seite war er rechtsextrem, jetzt ist er plötzlich linksextrem. Und da sieht man, es geht nicht darum, welche Gesinnung du hast. Bei den Klimaklebern ist es aber ein klares Ziel, was die verfolgen. Und das ist in dem Fall löblich, weißt du?
100%.
Du hast keine ungerichtete Masse.
Ja, sicher. Also ich meine, ich habe also zum Beispiel, ich habe persönlich einen Grund, zum Beispiel, wieso ich in der Art und Weise, wie ich damals war, nicht mehr im, ich will jetzt nicht sagen, linksextremen Spektrum. So. Ich habe politisch gesehen, war meine Meinung schon linksextrem, würde ich sagen. Von meinen Handeln und Taten nie, das habe ich nie getan. Aber ich habe mich auch von dem linksextremen Gedanken gut freigetan, weil ich gemerkt habe, okay, es bringt die Gesellschaft als Ganzes nicht weiter. So. Ja. Es prallt links auf rechts. Ich finde, und da gibt es einen ganz interessanten Artikel dazu, ich glaube in der FAZ, den können wir da verlinken später.
Sehr gerne,
Ein sehr interessanter Artikel, wo es darum geht, wieso wir zum Beispiel den Schwarzen Block, also die sehr linksextremistisch gerichteten und orientierten Menschen brauchen, um zum Beispiel auch dem Rechtsextremismus auch die Schranken vorzuweisen, ne? Und zu sagen, es gibt ein gewisses Gleichgewicht in unserer Gesellschaft.
Weil du meinst mit der Extrembildung, dass du praktisch...
Diese Extrembalance, genau. Ich meine, heute kam jetzt bei der Tagesschau wieder die Statistik raus. Es gab letztes Jahr 21.000 rechtsgerichtete Straftaten, ne? und 6.000 linksgerichtete Straftaten. Die Dinge sind sehr unterschiedlich. Also die haben sich sehr verändert, die Anzahl der Straftaten im Vergleich zum letzten Jahr tatsächlich. Und in dem Zusammenhang finde ich es schon ganz nennenswert, dass auch, ja, jetzt in dem Fall Nazis, Reichsbürger, wer auch immer sich im rechtsextremen Spektrum aufhält, klar weiß, ey, hier ist nicht nur der Staat, der euch irgendwie Einhalt gewährt, sondern es gibt auch Leute, die mit ihrer Meinung klar nach außen auftreten, euch auf Demos und sonst überall Schranken aufzeigen.
Also ich habe auch öfters jetzt schon gelesen, dass es, um eine politische Mitte zu geben, muss es in beide Richtungen Ausfälle geben sozusagen.
Das wollte ich gerade sagen mit dieser, es gibt einen Fachbegriff dafür, wie Meinungen in einem politischen oder auch in einem sozialen Kurs gebildet werden oder Diskurs in dem Fall gebildet werden. Und zwar davon hat die AfD und auch die generelle rechte Seite der Politik sehr oft oder machen davon sehr oft Gebrauch. Und zwar damals in der Flüchtlingskrise haben sie gesagt, okay, wir merken, unsere Meinung kommt hier nicht wirklich an. Deswegen brauchen wir eine härtere Meinung und deswegen stellen wir einen absolut rechtsradikal rechts außen hin. Weil wir kommen mit unserer Meinung, dass wir irgendwie die Grenzen bewachen sollen, nicht weiter hin. Deswegen sagen wir, ey, stell dich hin und fordere irgendwas komplett Absurdes. Also, weißt du? Und dann zum Beispiel so, wir sollten uns hinstellen und alle an den Grenzen erschießen. Aber dann kommt die AfD und macht das kleinere Übel und sagt, ja, aber wir sollten sie zumindest mal bewaffnen. Das ist genauso wie du, wenn du einen Versprecher hast und sagst, wir reden hier von 6 Millionen. 6 Millionen immer noch sehr, sehr viel, aber im Vergleich zu 6 Milliarden ist 6 Millionen sehr, sehr wenig. Und das ist dieses, was ganz oft in einem politischen Diskurs genutzt wird, dass du praktisch diese mit Extremen arbeitest, um eben diese Meinungsspanne auseinanderzuhalten. Irgendwas Olsen-Spanne heißt die oder sowas. Das ist ein ganz bestimmter Name. Hier an der Stelle ein kurzer Einschub aus der Nachbereitung. Und zwar war in dem Fall das sogenannte Overtone-Fenster genannt. Jetzt aber weiter mit der Folge.
Na, wie auch immer, ich glaube also generell einfach, dass das Extremen in Meinungen, aber auch in der politischen Gesinnung, auch die Politik und die Auseinandersetzung mit Themen einfach auch ankurbeln. So, ich denke, lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber vielleicht muss es wirklich sowohl links- als auch rechtsextrem zumindest mal im Dasein geben, ohne jetzt irgendwie jetzt vor allen Dingen rechtsextreme Taten irgendwie zu verherrlichen. Blödsinn natürlich, ne? Also sowas ist schlimm, sowas darf nicht passieren. Aber so dieses Gesinnung, dieses Gedankengut, sag ich mal, in links und rechts, ich glaube, es wird das Ganze auch immer geben. Ja? Es wird immer Menschen geben, die sich in irgendeine Richtung polarisiert fühlen oder polarisiert werden. Und diesbezüglich, ja, auch wenn ich mich selbst, sag ich mal, aus dem linksextremen Spektrum entfernt habe, würde ich schon sagen, ich bin dankbar, dass es da eine gewisse Balance herrscht und dass es auch Menschen gibt, die sich da dementsprechend auch einsetzen. Ja.
Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, und das darf man, glaube ich, bei dir auch mit einem großen Respekt feststellen, dass wenn man mal die Extremen erlebt hat, dass man dann auch einen besseren Sinn dafür hat oder teilweise auch ein besseres Gedankengut. Eventuell ist es davon auch noch sehr beeinflusst, aber für vielleicht auch das Mittelmaß, weil man verschiedene Dinge kennengelernt hat. Aber man wird halt mit dem Extremismus, also mit der Extreme selber, nie die breite Masse erreichen. Und ich glaube, das gilt nicht nur links und rechts, sondern das gilt eben auch in Umweltfragen, weil man merkt halt oft, dass jetzt auch, und deswegen hat die FDP ja auch bei den jungen Leuten so großen Erfolg, auch bei der letzten Bundestagswahl, dass man eben immer diesen Kompromiss irgendwie in den Mittelpunkt stellt und dieses Verbieten zum Kotzen findet. Also generell dieses Ganze, was ja irgendwie den Grünen jetzt auch gerade sehr nachgelastet wird, dass man uns Menschen Grenzen vorsitzt. Aber dann würde ich gerne von so vielen Leuten, die das immer so viel kritisieren, gerne mal hören, wie sie es denn sonst machen würden. Wie kriegt man denn Leute dazu, dass man in 20, 25 Jahren dieses Ziel erreichen muss, was wir einfach erreichen müssen, egal auf welchem Wege? Ich selber habe da auch keine Lösung. Ich würde es mir auch wünschen. Ich bin unglaublich unzufrieden mit dem allem, was jetzt gerade vorkommt. Und auch mit den Entscheidungen, weil sie irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen unüberlegt sind, beziehungsweise manchmal gar nicht so unüberlegt sind, weil sie ja auch mit einem Ziel getroffen wurden. Aber mich stört es manchmal, dass sie so schlecht darin sind, das zu vermarkten. Die Politik ist im Gegensatz vielleicht zu den Marketing-Genies, die mal in die Grenzen gehen und auch mal kritische Themen ansprechen, dass eben nicht gesprochen wird. Es wird nicht nach öffentlich. Man hat das Gefühl, dass in einem kleinen Kreis was bestimmt wird für die Öffentlichkeit, was Verbote sind, wo Grenzen herrschen, ohne dass man mitgenommen wird, aus welchem Grund, mit welchem Ziel, wie lange gab es die Diskussion schon und ja.
Es ist, denke ich, also nach meiner Meinung, das ähnlich zu dem, was du sagst. Ich glaube, auch in dem Punkt, wie auch vorhin erwähnt, müssen Dinge parallel laufen. Ja? Also ich denke, dass Grenzen aufzeigen oder gewisse Regeln einführen ein wichtiger Schritt manchmal ist, vor allen Dingen, wenn es alles kurz vor knapp ist, ne? Und wenn die Wissenschaft und auch die Politik irgendwann verstanden hat, okay, es ist Sense so, wir können nicht mehr so weitermachen, ne? Dann sind Grenzen und dann sind Regeln notwendig. Nur, und das ist der wichtige Punkt, sie allein reichen nicht aus. Ne? Wie du schon gesagt hast, es geht auch darum, tatsächlich vielleicht den Menschen auch, jetzt mal auf ganz blöd gesagt, es geht auch darum, vielleicht auch Themen wie die Klimawandel irgendwie auch sexy zu machen, attraktiv für die Menschen, ne? Also wirklich Menschen, ja, so Menschen die Chance zu geben, auch sich zu, also wirklich hochwertige und einfach zu erlangende Informationen auch bereitzustellen. Ne? Klar, man kann sagen, okay, es ist die Aufgabe der Gesellschaft, sich zu informieren, aber wir wissen ja, dass auch der Bildungsgrad einfach sehr unterschiedlich ist und auch Bildungsmöglichkeiten tatsächlich, wir hatten es gerade über das Thema Schule und so weiter. Ne? Manche Menschen haben keinen Bezugpunkt, leben in einer Bubble, haben generell einfach auch niemand, der ihnen gewisse Sachen auch vorlebt und so weiter. Ne? Wie soll man den Menschen einfach, soll man da mit dem Finger drauf zeigen und sagen, du bist schuld, du bist falsch, du machst Fehler, du setzt sich mit dem Thema nicht auseinander, das ist doch Blödsinn. Lieber konstruktiv sein und irgendwie gucken, wie man die Menschen wirklich erreicht. Ne? Gleiches Thema mit zum Beispiel direkte Demokratie, einfach nur direkte Demokratie einführen, finde ich nicht richtig, sondern es geht darum, auch den Menschen im gleichen Zug die Möglichkeit, den Zugang zu Bildung, zu Informationen, zu den Themen auch zu gewähren, dass Menschen dann auch wirklich auf einer Grundlage entscheiden können, nachdem sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ähnlicher Punkt, finde ich.
Ich finde auch, dass die direkte Demokratie nicht nur alleine aus dem Grund, dass es bei uns aus finanziellen und organisationstechnischen Hintergründen nicht möglich sei. Also es funktioniert einfach nicht, dass man das Schweizer Modell auf die Deutschen kopiert. Das funktioniert von dem Aufwand her nicht. Aber
dafür ist das Land viel zu groß.
Das meine ich ja, genau. Im Vergleich jetzt, wir haben weniger als ein Achtel der Einwohner gibt es in der Schweiz und wir haben eben die Einwohner mal 10 gerechnet oder mal 8.
Ich nehme auch mal an, dass jetzt Beispiel Schweiz irgendwie auch der Bildungsgrad, schätze ich jetzt mal, nicht so weit auseinanderhängt wie in Deutschland. Ne? Also auch was die Bildungschancen und Möglichkeiten angeht. Oder auch die Diversität der Bevölkerung, oder? Das würde ich jetzt mal annehmen.
Analphabeten irgendwie 5 Millionen, ich glaube, das muss einer von euch wiederholen.
Analphabeten anscheinend...
5 Millionen habe ich irgendwie letztens auch.
5 Millionen in Deutschland?
Irgendwie sowas.
Das hört mir nach so einer sehr hohen Zahl an, ich weiß es nicht genau.
Ist schon hoch, kann ich nicht sagen.
Ich weiß es nicht,
kann ich bestätigen.
Ich kann das auch nicht unterschreiben, ich habe keine Ahnung.
Ich habe auch schon mal eine hohe Zahl gehört, die mich geschockt hat, so. Aber
good conversation, kein Anspruch auf Richtigkeit.
Ja, das sollte man vielleicht gesagt haben, genau. Nein, aber es ist vollkommen richtig. Also es kommen ganz viele Punkte, die damit einhergehen müssen. Falls jede einzelne Person und jede Stimme zu jeder Entscheidung auch ein wirkliches Gewicht hat. Also ich glaube, mit der jetzigen Desinformation, und das spüre ich doch auch manchmal mit den Personen, die sich wirklich mit der Materie beschäftigen, am Ende in unserem Bundestag sitzen oder im Landtag, in den Kommunen, überall sich politisch beteiligen. Es fehlt auch bei diesen Personen, die wirklich die Entscheidung treffen, oftmals das Wissen, und es muss unglaublich viel Geld für Experten ausgegeben werden. Und das liegt oftmals daran, dass es sehr untransparent ist und sehr schwierig ist, sich wertvolle Informationen zu holen. Gut, dass wir jetzt gerade einen Podcast machen, in dem wir meinen, dass wir nein, aber es ist wirklich so, es ist sehr, sehr schwierig, sich, und da tue ich mich auch schwer, eine Meinung von einem Thema zu machen, wo ich wirklich sagen kann, ja, nein, oder eventuell sage, ich enthalte mich, weil es ein Mittelding gibt oder sich wirklich zu beteiligen.
Ja, aber in den meisten Fällen ist ja vielleicht der erste und wichtigste Schritt zuallererst auch mal einfach wirklich sich auseinanderzusetzen. Ne? Man muss ja nicht sofort eine klare Meinung, eine klare Kante fahren können und so weiter. Viel wichtiger ist es irgendwie wirklich mal nachzulesen, zu quatschen, sich zu unterhalten, ne? Sowas wie wir machen, einfach sich auszutauschen, irgendwie sich eine andere Meinung anzuhören und dementsprechend auch dann auf sich wirken zu lassen. So, das ist vielleicht die viel wichtigere Sache. Und in den meisten Fällen, also zumindest mal, wenn ich jetzt auf mein persönliches Leben, auf persönliche Ziele in meinem Leben spiegle, dann auch da kann ich klar sagen, ich weiß gar nicht, wo ich in 10, 20 Jahren stehe, ich weiß nur, in welche Richtung ich gehen möchte, und das ist vielleicht viel wichtiger. Ne?
Ich glaube aber, da ist es halt auch super wichtig, dass wir nicht in die Fallen reinlaufen, in die auch die Leute, die wir kritisieren. Also ich glaube, wir sind ja alle irgendwie so in dieselbe Richtung, nur ich finde halt den Ansatz, den wir verfolgen, also Klimakleber finde ich halt ein bisschen schwieriger oder schwieriger als ihr beiden, aber wir sind ja alle so, ey, wir müssen irgendwas tun, was Richtung Klima geht. Und ich denke, da müssen wir aber auch immer sehr, sehr vorsichtig sein und nicht die Fehler begehen, die wir immer kritisieren, und zwar indem man anfängt, Sachen zu dogmatisieren. Beispielsweise, man muss sich halt bewusst machen, beispielsweise anhand von Parteien. Man hat immer, als wenn man halt eine politische Gesinnung hat, dann hat man immer sehr viel Schlechtes gegenüber anderen Parteien übrig, schaut dann auf die eigene Partei und sagt, ja, nee, das ist die richtige Partei. Man muss sich vor Augen halten, was die Grünen falsch machen, aber auf der anderen Seite, was zum Beispiel auch die CDU oder CSU auch richtig machen. Und das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, dass wir halt, dass vieles von dem, weswegen ich mich auch irgendwann dazu entschlossen habe, mich nicht politisch bei den Grünen zu beteiligen oder nicht irgendwie da in Jugenddingsbums vollends einzusteigen, dass ich gesagt habe, ey, im Grunde macht ihr dasselbe wie jeder andere, der für irgendwas steht und keine Argumente mehr hat.
100%. Und die Sache ist ja auch, egal in welcher Partei du beitrittst, was damit einherkommt, ist, du musst dich zu gewissen Themen oder anderen Meinungen im Politikspektrum einfach auch abgrenzen, ne? Sofort. Ja. Weil du auch für deine Partei stehen musst und auch für das, was deine Partei vertritt. Und das ist, ich meine, trotz alledem, ich kenne kein besseres System als das politische Parteiensystem, wie wir es haben in Deutschland, ne? Zumindest nicht Stand jetzt. Und diesbezüglich, ich kenne nichts Besseres, deswegen will ich auch gar nicht dagegen schimpfen. Ich sag nur,
Stand 2023, ja. Du meinst etwa die grüne Diktatur oder was?
Nee, aber das zeigt doch eigentlich schon, wie schwierig es, also wie schwer es möglich ist, eine wunderbar perfekte Form zu finden, wo man alle Meinungen irgendwie man ja auch gar nicht unter einen Hut bekommt, aber irgendwie ein für den Querschnitt zufriedenstellendes Programm aufstellt. Also ich wollte mich zum Beispiel auch nie für eine Partei entscheiden. Ich habe mich schon immer so ein bisschen jugendpolitisch organisiert und auch eingesetzt und hier in Schwäbisch Hall den Jugendbeirat mitgegründet, der hoffentlich jetzt bald publiziert wird und auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Aber dadurch, dass ich auch so jung bin, würde ich niemals mich in der Lage fühlen, aufgrund von dem, was ich noch erfahren werde und welche Entwicklung ich selber noch machen werde, mich für eine Partei zu entscheiden, wo ich wirklich, und das hast du auch richtig gesagt, hinter Aussagen stehen werde, weil ich eben auch zu jeder Partei nur einen gewissen Prozentanteil an Zustimmung finde, in dem, was in deren Parteibüchern drin steht, in deren, ja, dass ich diesen 30%, wenn ich beispielsweise 70% mit der einen übereinstimme von meinem Meinungsbild her, dass ich diese 30%, dass ich da ja auch hinterstehen muss. Also, oder mich dafür einsetzen muss. Weil wenn, das sieht man ja auch oft in der politischen Bühne, wenn es Uneinigkeiten in der Partei gibt und du wirst jetzt eben gerade auf das Thema gefragt, wo du vielleicht mit der Partei nicht übereinstimmst, dann musst du da sagen, ja, klar, wir haben uns das lange überlegt, ich finde das irgendwie, ja, das wird richtig sein. Aber so, eben so wie ich jetzt gerade gestockt habe, so werde ich da dann auch stehen.
Nee, und
da
könnte ich nicht stehen. 100%, und ich denke auch, also jede Partei, egal wo sie sich befindet, in ihren Ansätzen, ganz wichtig gesagt, hat richtige und falsche Ansätze. Manche mehr, manche weniger und so weiter. Aber jetzt auch zum Beispiel jetzt das Thema AfD oder damals NPD aufzugreifen. Auch diese Partei vertritt einen Teil der Bevölkerung, der existiert, ja, den wir uns nicht wegwünschen können. Und wenn wir in einem freien, in einem Rechtsstaat leben, dann müssen wir mit diesen Menschen in einem gemeinsamen Konsens leben. Wir müssen Kompromisse eingehen und müssen aufeinander zugehen. Wie gesagt, natürlich alles unter Bewahrung der, zumindest jetzt aus meiner Position heraus, der Menschenrechte, die wir kennen, also auch die, was die Freiheiten angeht werden, und so. Aber
wird eine, du darfst gerne.
Ja, ich beende den Satz einfach kurz. Für mich ist einfach nur wichtig, dass man versteht, dass Ängste, Gründe, Argumente, die in ihren Ansätzen einfach bestehen, einfach überall ihre Daseinsberechtigung haben. Es geht darum, wie man damit umgeht. Es geht darum, dass man dadurch, wie man handelt, auch keine anderen Menschen einschränkt, nicht irgendwelche beschissenen Behauptungen aufstellt. Ne? Also der und der macht das und das falsch, die und die sind schuld daran oder solche Blödsinn. Dadurch entstehen dann Extreme, dadurch entsteht dann irgendwie, und dadurch finden Menschen sich auch wieder, ne? Menschen, die irgendwie im Osten leben, verarmt sind, irgendwie keine Arbeit finden, sich sozial ungerecht behandelt fühlen und so weiter. Und dann nur noch Ausweg AfD sehen. Ne? Das ist halt einfach. Die sind da, die haben ihre Probleme und darauf muss auch eingegangen werden, so ist natürlich klar. Ne?
Und das merkt man ja auch, wenn viele Leute aufgrund von sehr polarisierenden Aussagen, die oftmals widerlegt auch Falschaussagen sind, eben von AfD-Politikern. Es gibt in der Politik auch aus anderen Parteien Leute, die vielleicht auch nicht ganz recht gesagt hat, aber das ist ein sehr großes Zusammenkommen von Leuten, die auch in der Öffentlichkeit mit der Verantwortung, die sie eigentlich haben, mit dem Sprachrohr, den sie haben, falsche Dinge gesagt haben, indem sie damit auch sehr unzufriedene Leute hinter sich geschart haben oder eben sich als Alternative bezeichnen. Da würde ich mich ganz, ganz, ganz klar von distanzieren, aber ich habe innerlich so eine Alarmanlage im Thema Gerechtigkeit und ich empfinde es in unserem politischen Konsens, dass die AfD ungerecht behandelt wird in vielen Punkten. Dass man trotzdem einer Partei, und es ist eine Partei, die von vielen in unserer Bevölkerung gewählt wird, von meiner Seite sehr subjektiv, leider. Aber man darf medial nicht untereinander unterscheiden, um welche Partei es sich handelt. Man muss trotzdem, und das ist, da gab es vor kurzem jetzt auch eine Studie, keine Sorge, nicht von irgendwelchen rechtsextremen Gesellschaften oder sonst irgendwas, aber dass die AfD ganz klar benachteiligt wurde in wenigen Sachen. Ich finde das in dem Fall gar nicht so schlecht, weil damit wird umso weniger so, aber das darf eigentlich nicht sein. Da gibt es eine gewisse Gerechtigkeit, die herrschen muss. Und das ist so.
Ich finde, man sollte das Muss gegen ein Sollte tauschen. Ich kann trotzdem Menschen, die, sag ich mal jetzt, sei es Journalisten oder sei es Zeitungen oder Radiosender oder wer auch immer, berichtet und Bericht erstattet, wer darüber, über diese Themen aufgreift, ich kann es denen nicht verübeln, sage ich mal, wieso sie zum Beispiel jetzt auch menschenfeindliche oder verfassungsfeindliche oder gesellschaftsfeindliche oder Themen irgendwie dann nicht zeigt und nicht so in den Mittelpunkt hebt. Ist natürlich verständlich. Trotz alledem, und das geht, glaube ich, auf das Gleiche zurück, was ich vorhin gesagt habe, die Menschen, also die AfD ist ja nur ein Spiegelbild oder stellt nur die Menschen dar, die existieren und die verzweifelt sind in unserer Gesellschaft und die gewisse Dinge auch brauchen für ihr Leben, um glücklich zu sein, zumindest vermeintlich und aus deren Sicht. Aber das ist hat eine Daseinsberechtigung und um diese Menschen kümmern, müssen wir uns genauso kümmern. Und wenn diese Menschen nun mal durch die AfD im Bundestag vertreten sind nach gewissen Wahlen, dann muss auch da irgendwo Gehör gefunden werden. So schlimm wie es ist, natürlich manchen Leuten, manchen Politikern, die sich auch vor allen Dingen rechtsextreme Aussagen auch in rechtsextreme Aussagen wiederholen, natürlich zuzuhören. Aber klar, solange es ansatzweise, sage ich mal, gewisse Grundregeln und so weiter aufrechterhält, dann muss man auch diskutieren können.
Genau, das habe ich vielleicht auch mit zu wenig Konsens gesagt. Mit Kontext meine ich, man muss natürlich von den Leuten absehen, die verfassungswidrige Aussagen treffen oder eben sexistisch, rassistisch und sonst irgendwas. Ich meine nur, wir haben eine rechtsstaatliche Wahl hinter uns und die Personen gehören eben auch zu dem.
Also was man da halt dazu sagen muss, und das ist jetzt tatsächlich nur so ein bisschen, das habe ich auf TikTok sehr viel mitbekommen, aber anscheinend gab es irgendwie vor kurzem einen Attentat auf diesen, wie heißt der, Bernd Lucke? Nee, wie heißt der?
Bernd Lücke, die AfD gegründet hat. Früher.
Genau. Ja, okay. Der sieht ein bisschen aus wie Lord Voldemort. Aber
kann sein, ja.
Also der, dass die auf den irgendwie letztens ein Attentat gab und dann war ich so, hey, okay, krass, man hat ja in der Tagesschau nichts davon gehört. Und das war genau der Punkt, wenn der, also ich weiß es halt wirklich nicht, aber wenn wirklich ein Attentat auf den passiert ist und die Medien nicht darüber berichten, dann ist es der falsche Ansatz, weil damit schüttest du nämlich einfach nur Öl ins Feuer, weil die sich dadurch berechtigt fühlen oder dadurch bestätigt fühlen. Dann hast du dieselbe Diskussion wie damals, wo sich die Meinungen gespalten haben zwischen Impfen und Nicht-Impfen, wo halt die einen gesagt haben, okay, die Mainstream-Medien, das hört sich ja auch immer so ein bisschen kritisch an, Mainstream-Medien, aber die öffentlichen Medien reden da und da drüber, aber da und da nicht drüber. Dadurch fühlen wir uns befeuert, dass wir Recht haben, weil wir immer davon ausgehen, das Narrativ ist ja immer so die Schattengesellschaft, die uns alle unterdrücken wollen. Die fünf Reichsten oben, die irgendwie sagen, die sollen sich impfen lassen oder sonst irgendwas von Bill Gates chippen lassen. Und da muss man halt ganz schwierig unterscheiden zwischen, die AfD postuliert halt ganz viel menschenfeindlichen Schwachsinn und da halt als, wie du, glaube ich, gesagt hattest mit Journalismus, du musst halt da auch als Journalist, willst du da immer wieder ins jede Fettnäpfchen da reindappen, nur um halt deiner Berichterstattung gerecht zu werden. Leben wir auch im falschen Zeitalter. Also heutzutage mit Clickbaiting und allem Möglichen, wo halt die erfolgreichsten Zeitungen ist halt die Bild, weil sie es schafft halt richtig Clickbaiting zu betreiben. Ja. Da kann keine richtige Berichterstattung stattfinden.
Und vor allen Dingen muss man klar auch sagen, also zumindest nach persönlichem Empfinden, dass alles angefangen ab der Mitte bis ins konservative Lager und dann ins rechte Lager, da einfach schon vermehrt auch viel Blödsinn und viel Blödsinn behauptet wird, ne? Und auch Falschaussagen getätigt werden und so weiter. Also ich finde, das muss man schon klar dazu sagen, gerade auch Politiker der AfD neigen ja sehr gerne dazu, Sachen in den Raum zu stellen, die absolut haltlos sind und kompletter Blödsinn. Also
und da haben wir fast aber auch schon wieder die komplette Runde geschafft zu dem Thema, was wir am Anfang nicht besprochen haben, aber was wir im Privaten jetzt noch besprochen.
Und zwar Interrail Rising.
Interrail, genau. Jetzt kommen wir zum Interrail und damit Themenwechsel. Nein, natürlich nicht. Es geht um das Marketing oder auch Polarisieren durch irgendwelche Aussagen. Also ich glaube, dass der AfD auch einfach manchmal inhaltslos Statements in den Raum wirft, nur um gewisse Personengruppen, die vielleicht auch sehr divers untereinander von dem Meinungsbild und von dem Inhalt sind, einfach nur hinter sich zu schaffen, um eine ganz, ganz große Wählerschaft zu erreichen. Also die Alternative bildet ja ganz, ganz, ganz verschiedene Leute mit vielen verschiedenen Problemen da. Und leider gibt es sehr viele, die sehr extrem sind und die auf jeden Fall nicht unterstützenswert sind. Und dann gibt es auch einfach nur die große Verzweiflung.
Die AfD damals, da gibt es einen super Talk von Tim Gabel mit so einem mit einem der Ursprungstypen, der bei der AfD 2013 oder so mit dabei war.
Ja, dieser, nicht so viel Raum
schenken. Wenn man sich anschaut, wo die AfD herkommt, immer.
Nee, aber ich meine, ganz kurz, weil du gerade auf deine Frage, mit der wollen wir der AfD so viel Raum schenken. Grundsätzlich.
Ich muss wiederholen, das hat man auf dem Mikrofon.
Okay, genau, wenn man.
Ich
wollen wir der AfD so viel Raum
genau. geben,
ja. Sehen wir es nochmal andersrum. Wir wollen, sagen wir mal, wir stellen uns drei als Personen da, die eine gesamtgesellschaftliche Lösung haben wollen für alle möglichen Themen und Konflikte. Mhm. Wir wollen in Deutschland friedlich zusammenleben. Das funktioniert nur, wenn wir alle Menschen mit reinnehmen, egal welche Meinungen sie zumindest in Ansätzen vertreten. Ich spreche nicht von Handlungen und sonst was, da gibt es Tabus, aber Meinungen sind divers und die sind auch beschissen bescheiden, aber solange sie bei jemandem bleiben, in seinem Kopf, sind es halt Meinungen. Ne? Und da ist der Punkt, wenn wir die AfD, sag ich mal, bekämpfen wollen, wenn wir Probleme bekämpfen wollen, die Menschen dazu führen, ins rechte Spektrum abzurutschen und die AfD zu wählen, dann müssen wir erstmal die Menschen verstehen, die AfD wählen und wirklich auch nachvollziehen können, was für Probleme müssen wir angehen, welche Dinge müssen wir tatsächlich beheben, damit solche Menschen erst gar nicht mehr verzweifelt genug sind.
Vielleicht ist das ja auch so gerade der Fehler, den wir die ganze Zeit machen. Dass wir eben nicht mit Wissen, mit Hintergrundinformationen genau die Probleme angreifen, warum sie eben zu irgendwas hingehen, sondern dieses Verbot, dieses Sprachverbot, dieses, was sind denn das für Leute? Wenn dir gesagt wird, wenn du dich nicht verstanden fühlst und du gesagt wirst, also Entschuldigung, mit solchen Leuten rede ich nicht, Ja klar, dann entwickelst du Ideologien, dann entwickelst du Extremen, dann entwickelst du einen Hass, dann entwickelst du eine Wut. Dann
trifft es weiter in deine Bubble so ab einfach.
Genau.
Ja. Bist du denn da besser als irgendein Rassist, der sagt, ich habe was gegen Leute mit einer dunklen Hautfarbe, wenn du sagst, ich rede nicht mit dir, weil du die AfD wählst? Weißt du, das ist halt...
Ich würde schon sagen, dass man differenzieren muss, weil es bei der einen Sache um eine politisch extreme Meinung geht und es darum geht, auch Menschen einzuschränken oder tatsächlich, also geht ja auch, also aus diesem rechtsextremen Spektrum, aus den rechtsextremen Aussagen heraus entstehen ja auch viele Straftaten, viele Sachen, die sich wirklich gegen Menschen aktiv richten, physische, psychische Gewalt und
so weiter. Es geht doch darum, das aber abzuschaffen, dass wir das eben nicht mehr haben. Und wir kippen ja nur Öl ins Feuer, wenn wir sagen, ihr seid die anderen, mit denen wir nicht reden wollen. Weißt du?
Deswegen, und ich glaube, es ist ein sehr schmaler Grat einfach. Also für mich zumindest persönlich, ich verstehe Menschen, die die AfD hassen. Ich verstehe Menschen, die gegen die AfD wettern. Ich verstehe Menschen, die der AfD nicht mal zuhören wollen. Trotz alledem kann es nicht die Lösung sein.
Absolut.
Das ist der Punkt.
Genau. Ich finde halt nur bei der AfD, um halt zu verstehen, also du verstehst ja ein System erst, wenn du versuchst, es zu verändern. Und indem du dich hinstellst und sagst, okay, ihr dürft jetzt einfach nicht mehr mitdiskutieren, dann wird es eine neue Extreme geben. Und das ist halt gerade die AfD. Und dann hast du halt eine neue Extreme und die wird dann halt wieder irgendwas Neues, ab absurdum postulierte Quirlscheiße.
Ja, na sicher. Es ist doch genau das Gleiche wie dieses Thema Flüchtlinge. Ne? Also, Europa spricht darüber irgendwie so eine europaweite Grenze aufzuziehen, Menschen nicht mehr reinzulassen und so weiter, das soll eine Lösung sein oder was für das Problem, ne? Also, dass Menschen dann irgendwie dann sagen, okay, na, da gibt es jetzt Zäune, da gibt es Mauern und da gibt es Verbote, deswegen kommen wir nicht mehr. Ist doch Blödsinn. Die Intentionen der Menschen sind so groß, die Ängste sind so groß, ja. Die Argumente, hierher zu kommen, sind so auch tatsächlich so fair und menschlich, ne? Dass das nichts ändern wird. Und es ist Bullshit. Es ist
genau.
Bullshit.
So. Genau. Und da ist halt zum Beispiel, ich glaube, um halt auch zu verstehen, wo das Ganze herkommt, die AfD hat halt für viele Leute, weil du auch vorhin gesagt hast, die AfD hat für viele Leute, gibt die halt, das ist ein riesiges Spektrum an unterschiedlich gesinnten Menschen. Und zwar war das für viele, glaube ich, so dieses, okay, die aktuelle Politik ist ein bisschen so wie, okay, heute gibt's Pizza, ich will aber nicht Pizza, deswegen esse ich jetzt Scheiße. So, weißt du? Also so ein bisschen so, das ist so ein Protestwählen bei die AfD auf eine Art und Weise.
Ich glaube, das ist Teil. Ich habe das auch immer gerne früher alles unter einen Hut gepackt, aber es gibt einen Kern der AfD, der vor allem leider auch im östlichen von Deutschland, weil da einfach die Wut gegenüber der Politik und die Vernachlässigung noch sehr viel höher ist. Aber der glaube ich auch innerlich nicht nur also sehr, sehr, sehr profitiert davon, dass viele sich unfair behandelt fühlen von der Politik und aus Protest wählen, aber selber andere Ziele haben im Kopf. Es gibt Führungspersonen, die sehr, sehr, sehr extreme Aussagen haben und die nicht nur eine Alternative bilden. Weil diese Alternative im Namen ist manchmal auch Täuschung, Humbug.
100%.
Es gibt Strömungen, die auf anderen Protest hinwollen, aber sozusagen davon profitieren, dass andere Meinungen, so, keine Ahnung.
Also ich denke auch, dass zum Beispiel jetzt als die AfD gegründet wurde, ich meine, dass wir Menschen, die die AfD gegründet haben, zumindest teilweise auch abkaufen können, dass sie tatsächlich, wie der Name sagt, eine Alternative, eine politische Alternative dort aus dem Boden stampfen wollten. Und zwar entgegengesetzt dem Gesamtspektrum, das die Politik vorher alle abgedeckt hat oder auch nicht abgedeckt hat. Und das war einfach deren Antwort auf, okay, das, was politisch jetzt gerade in Deutschland existiert, bildet in keinster Weise unsere Meinung ab und holt uns nicht ab. Wir als Menschen oder unsere Wähler tatsächlich werden dadurch nicht angesprochen, bleiben trotzdem in ihrer Situation hängen und so weiter, ne? Sind trotzdem irgendwie verarmt oder sozial ungerecht behandelt und so weiter, ne? Und deswegen bilden wir hiermit sozusagen die Alternative. Nur war das halt der erste Schritt und alles oder vieles, was danach kam, war halt nicht unbedingt durchdacht und wirklich auch verständlich argumentiert, logisch, was auch immer. Ne?
Das ist halt einfach nur mein Punkt. Ja. Du musst halt, du kannst halt nicht Feuer mit Feuer bekämpfen, erst recht nicht, wenn wir jetzt halt auf eine Gesamtumfrage technische steile 20% zugehen. Weißt du, also das, weißt du, das ist doch so verrückt. Da können wir jetzt nicht weiter uns hinstellen und sagen, erstmal, ihr seid nur komisch drauf. Du musst verstehen, warum denken Leute so und wieso denken Leute so und weswegen werden die gewählt.
Ja,
weißt du? Da sind wir ein bisschen auch zu sehr in unserer Bubble drin, aber ich glaube, da wiederhole ich einfach nur.
Die Leute, die jetzt AfD wählen, oder mehr AfD wählen, sind ja nicht Menschen, die neu gewürfelt haben und dann kam die AfD bei raus oder sowas, ne? Sondern das sind Menschen tatsächlich, die sich in den letzten Jahren vom gesamtpolitischen Spektrum nicht abgeholt haben, was außerhalb der AfD sich bewegt.
Abgeholt, gefühlt haben.
Abgeholt, gefühlt haben.
Das ist auch eine riesige emotionale Komponente, die da halt damit dazu gehört.
Ganz klar.
Und ich glaube, auf der anderen Seite musst du aber auch immer verstehen, dass die AfD zwar witzigerweise schon, also die AfD war ja für viele Dinge, widersprechen die sich ja in ihren Forderungen teilweise auch ein bisschen selber. Der AfD ist es also dem harten Kern der AfD, also die Leute, die wirklich im Bundestag sitzen, denen geht es nicht darum, dass keine Ausländer mehr reinkommen oder sonst irgendwas. Denen geht es darum, dass die ihren Posten im Bundestag sichern. Das ist eine egoistische Komponente, die damit reinfließt. Und da geht es einfach nur darum, Oppositionsarbeit zu leisten, sodass wir jeden abholen, der jetzt halt gerade von einer, und es tut mir leid, aber nicht funktionierenden Koalition nicht abgeholt wird. Oder der zumindest Vertrauen schon verloren hat und sagt, okay, scheiß drauf, dann wähle ich halt die AfD.
Also,
weißt du? Schöner Folgentitel übrigens. Scheiß drauf, dann wähle ich die AfD.
dass sie ein politisches Interesse haben, das vor allen Dingen darin endet, dass sie ihren Posten behalten, ne, dort ein fettes Gehalt beziehen, fetten Sold beziehen und so weiter und weiter dort sitzen und mitbestimmen können und durchs Land reisen. Das kaufe ich 100% ab. Ich glaube, da geht es vielen Politikern ähnlich tatsächlich, ne, um dieses Machterhaltung und so weiter. Trotz alledem muss ich sagen, gibt es schon sehr viele Aussagen, auch im Bundestag, die öffentlich getätigt werden durch Mitglieder der AfD-Partei im Bundestag, die absolutes No-Go sind und auch ganz klar deren Ideologie.
Aber du holst ja nur Leute ab, weil die AfD zum Beispiel das, was sie halt gut machen, okay, das ist ein bisschen hart. Die kann man jetzt viel zusammenschneiden, so dass ich jetzt wieder letzte Fasche rüberkomme. Aber was die AfD halt gut macht, ist, dass die halt auch tatsächlich mal, weil denen ist es ja egal. Die wissen, dass sie die Opposition sind und die wissen auch, dass wenn sie so weiterfahren, werden sie es auch die nächsten Jahre bleiben. Und deswegen trauen die sich halt auch auf den Tisch zu hauen. Das war halt zum Beispiel irgendwie, wo hat denn Scholz mal wirklich auf den Tisch gehauen? Außer jetzt irgendwelche Kanzlerentscheide. Das Einzige, wo der in seinem Wahlkampf wirklich auf den Tisch gehauen hat, waren Privatanleger, wo er gesagt hat, das geht nicht und sowas, das müssen wir von der Steuer absetzen und alles mögliche sowas. Das ist so das Einzige, was ich vom Scholz kenne, wo er richtig ausgerastet ist. Oder was ist mit dem Lindner oder was ist mit der Baerbock?
Die SPD ist ja aber auch vom Grund her, von der Idee her, eigentlich eine Partei der Mitte. Und dahin gehen auch einfach, denen fehlt halt die Polarisierung, ne, in jegliche Richtung.
Das meine ich.
Deswegen auch, ich glaube, so bescheuert wie es klingt, aber für viele Menschen eine langweilige Partei am Ende. Ne? Auch wenn man den Scholz da reden sieht, heute erst wieder.
Das ist vollkommen richtig. Ich bin ja auch teilweise sehr gelangweilt, vor allem von der Persönlichkeit Scholz. Wenn man mit so mit dieser fehlenden Emotionalität regiert, dann kann man eben auch nicht alle Leute hinter sich bekommen.
Scholz-O-Mat,
ja, absolut. Aber ich glaube, es gab halt auch einfach, und da muss man in die Vergangenheit schauen, es gab Zeiten, in denen unser Wohlstand kontinuierlich gestiegen ist und wo man diese Ruhe in dieser Politik, egal ob es jetzt die CDU oder die SPD ist, die wollte man zu dieser Zeit. Nur das Problem ist, wir sind jetzt gerade in so einem Gesellschaftswandel, dass alle nach ihrem eigenen Individuum schauen und die Individualität so extrem vorangetrieben wird, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und das sieht man schon in anderen Ländern, das gab es bei uns jetzt eigentlich relativ spät erst den Wandel, weil wir eine Angela Merkel hatten, die halt über ihre Persönlichkeit so sehr viel geregelt hat und auch noch älteren Generationen alle mitgenommen hat. Aber in anderen Ländern gibt es schon lange, dass es keine ganz großen Parteien mehr gibt, sondern dass man Bündnisse von so und so vielen Parteien schaffen möchte. Und da ist es dann ganz schwierig, Entscheidungen zu treffen, die auch einig wirken. Und nur diese Einigkeit, finde ich, macht die Bevölkerung oftmals glücklich.
Nur die Einigkeit, ich glaube, nur bei der Einigkeit kann man auch, gerade wenn es jetzt ein Mehrparteiensystem ist, ne, also jetzt nicht wie in den USA oder so sind, dann in Deutschland oder woanders, kann man auch davon ausgehen, dass, ja, wie du sagst, ein Großteil der Menschen, auch deren Meinung abgedeckt wird und so weiter. Vor allem, dass auch bevor zum Beispiel jetzt Gesetzentscheide durchgehen oder politische Entscheidungen getroffen werden, auch ein Diskurs stattfindet, ne, zwischen den Parteien, auch wenn du, sage ich mal, eine Koalition darstellst, auch dann gibt es ja immer wieder Diskussionen und so weiter. Und ich glaube, die sind absolut notwendig und wichtig, ne, dass man sich trotzdem kritisch jedem Thema erstmal gegenüber da zusammensetzt und auch kritisch darüber unterhält, um auch Fehler zu vermeiden bei Themen, wo man sagt eigentlich, okay, da waren wir uns eigentlich so sicher, ne?
Aber in dem Punkt finde ich sogar manchmal positiv, dass wir das müssen wir erstmal lernen, weil wir das die letzten Jahre nicht gespürt haben, über die lange Regenzzeit der CDU zum Beispiel, wo es einfach immer klar war, das ist die große Partei, die hat auch irgendwie so immer das Vetorecht. Aber ich finde, das zeigt doch manchmal, dass es eben wirklich jetzt diskutiert wird. Es gibt drei verschiedene Parteien, die sich die ganze Zeit nicht einig sind. Und das ist ja eigentlich das, was die Politik sich wünscht. Aber ich würde es mir wünschen, dass es nicht so in die Öffentlichkeit getrieben wird, sondern dass von Anfang an in den verschiedenen Ausschüssen darüber geredet wird und das am Ende dasteht und man wirklich über diese verschiedenen Interessen, und die FDP und die Grünen sind einfach sehr, sehr weit auseinander, wenn man sich das Parteiprogramm eigentlich anschaut, dass dann, dass man diesen Diskurs von der Bevölkerung, der unter uns auch stattfindet, mitnimmt als die verschiedenen Positionen, dass man miteinander redet und dass man am Ende aber eine einige Entscheidungen trifft, die, ja, die durch diese Diversität der Parteien auch die Diversität der Bevölkerung in einer gewissen Art und Weise widerspiegelt. Ich habe nur das Gefühl, dass in diesem Parteiprogramm halt eben Punkt Grüne, Punkt FDP, Punkt SPD eingeschrieben wurde und dass dann das einfach so umgesetzt wird. Das heißt, man führt die Entscheidung ganz klar den Grünen zurück, die ganz klar der FDP und so, und nicht die Einigung zwischen der Koalition. Und deswegen gibt es jetzt gerade auch so, finde ich, so polarisierende Aussagen gegenüber einen bestimmten Parteien. Man merkt das ja, das muss man ja nicht die Hand vom Mund nehmen, es sind gerade die Grünen, die extrem kritisiert werden und die auch wirklich in ein gewisses Loch fallen von der Wählerschaft her, weil gewisse Entscheidungen wirken, als hätten sie es alleine durchgeprügelt, und es gibt da, aber am Ende wurde es ja natürlich trotzdem noch von allen geführt.
Ja, ich meine, was man dazu sagen muss, ich glaube tatsächlich, dass keine einzige Partei, die sich jetzt gerade im Bundestag bei uns befindet, würde, wenn sie es nicht müsste, koalieren. Ne? Ja, also das heißt, wenn eine der Parteien eine absolute Mehrheit hätte im Bundestag, deswegen, aber man muss sich nur auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also keine Partei würde es auch nur jucken, was die anderen Parteien zu sagen hätten, ne? Glaube ich. Ne? Egal, wie nah die Parteien beieinander liegen, wenn die absolute Mehrheit hätten und entscheiden könnten und alleinige Entscheidungsgewalt hätten, würden sie einfach ihr Ding durchziehen, ohne vielleicht mal links und rechts zu gucken, hey, was geht da zumindest mal vor sich, über was wird gesprochen, über was sollten wir diskutieren? So.
Aber das ist halt ja auch so ein bisschen die Natur von einer Partei. Also ich meine nicht die Partei, sondern also nicht hier Sonneborn etc., sondern ich meine eine Partei, dass eine Partei setzt sich halt klare Ziele, sagt, okay, damit stehe ich dahinter, da wird ausdiskutiert innerparteilich, also intraparteilich werden Dinge formuliert und interparteilich, also dass man dann sagt, okay, wieso sollte ich den Grünen zuhören, weil wenn das mein Standpunkt wäre, dann würden wir das ja mit in unser eigenes Wahlprogramm mit aufnehmen. Und das ist halt so ein bisschen dieses, wo eine Koalition meiner Meinung nach auch ein bisschen, es ist ein bisschen artifiziell auf eine Art und Weise, weil, weißt du, also deswegen...
Ja. Ist vielleicht aber auch einfach ein gesamtpolitisches Problem, über das wir auch vorhin schon gesprochen hatten, wo es darum ging, habe ich eine Meinung, eine klare Meinung zu was, grenze ich mich klar zu was ab, oder natürlich habe ich eine gewisse Richtung, die ich verfolge, wo ich sage, hey, so dahin will ich mich bewegen, das fühlt sich richtig und gut an. Ja. Im Zusammenspiel all meiner Argumente und all meine, von dem ganzen Input, den ich gesammelt habe über ein Thema, macht das für mich am meisten Sinn, und das ist doch das, was wir eigentlich verfolgen sollten, ja, dass wir uns in Richtung bewegen und trotz alledem die Scheuklappen nicht aufhaben, egal wie politisch orientiert wir sind, ja, egal in welche Richtung, um was es geht. Ne, Argumente, Gründe und Inputs muss von allen Seiten mit reingenommen werden. Das heißt nicht, dass ich morgen Politik mache wie die AfD, ist ja Bullshit, aber was wichtig ist, was sehr wichtig ist, ist einfach zuzuhören und zu überlegen, warum existieren diese Menschen, warum existieren diese Parteien, warum existieren deren Wähler. Und was können wir besser machen, dass wir da mehr Leute von denen vielleicht mit abholen? Ne?
In vielen verschiedenen politischen Richtungen, gerade in die Außenpolitik, wendet man ja immer die Diplomatie so sehr an. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass die Diplomatie auch in die innenpolitischen Themen ein bisschen mehr hineinfließt. Also dass man nicht irgendwie gleichgültig irgendwelche Entscheidungen trifft, weil wir müssen, das haben wir ja vorhin auch schon gehabt, man braucht die Extreme, damit man die Mitte findet. Und dass man da sich auch diskutiert, aber man darf auch immer mal wieder gerne diplomatisch auch auf die Bürgerschaft eingehen und auf das, was sie jetzt gerade beschäftigt, und das vielleicht auch ein bisschen mehr Wertschätzung geben und ein bisschen mehr Gewicht.
Und, man sollte, man muss.
Man sollte, ja, ich, Entschuldigung, ja, ich bin immer beim Muss. Muss ist auch so ein extremes Wort, das habe ich mir irgendwie blöderweise angeeignet.
Ja.
Man geht ja auch immer eben auf alle verschiedenen Nachbarn immer sehr... Ja, sehr diplomatisch, sehr kompromissbereich ein. Und setzt das innen nicht aus, um so.
Ja, ja.
Es tut manchmal, find ich manchmal tut es mir weh, weil wir uns von innen heraus selber zerstören damit.
Schön eigentlich, wie man dann, ich weiß nicht, also eigentlich von noch Energie weiterzureden, ja. Das ist gar nicht so der Punkt, aber irgendwie, wir haben jetzt auch viel gesagt und so, ne? Wir haben ja viel angesprochen und so, vielleicht, es muss auch, das ist auch dieses...
Ich bin auch gar nicht müde, mir hat jetzt einfach...
überhaupt nicht, es gibt ja auch immer, es gibt ja auch da ein Gleichgewicht zwischen Reden und Nicht-Reden, ne? Manchmal muss auch nicht geredet, weiter geredet werden, so, ne?
Ich glaube, ich bin gerade nur mit einer Gehirnhälfte so ein bisschen am Überlegen, ich glaube, also was ich jetzt vorhin so scherzhaft gesagt hat, Titel, ich fände es irgendwie schön, wenn wir da einen Titel finden würden, der das Ganze unter einen Hut packt. Also für die Folge, weil scheiß drauf, dann wähle ich die AfD. Jetzt glaube ich, dafür haben wir über zu viele andere Themen gesprochen. So, keine Ahnung, irgendwie. Politik-Hack-Mack. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ich denke, grundsätzlich ist der rote Faden in all den Themen, die wir gerade durchgesprochen haben, ja dieses Thema, dass es immer... Es gibt zu allem zwei Seiten. Es gibt überall links und rechts. Es gibt überall ein Extrem in die eine Richtung, in die andere Richtung. Und es gibt auch eine Balance. Genau, so.
Der Drahtseilakt in vier Teilen.
Der ganz schmale Grat einfach. Der ganz schmale Grat, den wir gehen bei den Themen unserer Zeit. So, ne? Und der... Fine Line. Ja, Fine Line. Das könnte man eigentlich bei allem.
Was nehmen wir?
Mir glüht der Kopf, aber nicht aufgrund von Wut oder sonst irgendwas. Und
aufgrund des Klimawandels.
Aufgrund des Klimawandels, weil mir die Sonne aber absolut auf den Kopf scheint.
Drahtseilakt fertig aus, das nehmen wir jetzt.
Der Drahtseilakt.
Der Drahtseilakt. Alright, hören wir hier auf,
der
oder?
Aktdrahtseil.
Der Aktdrahtseil? Okay, nehmen wir das. Der Aktdrahtseil.
Jo, danke für den schönen Austausch. Ne,
ja, sehr gerne, dass du auch Bock drauf hattest. Talk with a Stranger. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr nice.
Ja.
Ja, gut.
Und jetzt ein Applaus für Marco.
Nee. Ja, super.
Alright.
Dann
beenden wir es hier.
Mach's gut.
Jo. Ciao. So, die Folge ist zwar vorbei, das muss aber nicht per se das Gleiche für die Diskussion bedeuten. Daher auch gerade bei solchen schwierigen Themen wie Politik immer hier noch der Reminder am Ende der Folge. Ihr könnt mir immer sehr, sehr gerne Korrekturen, Anregungen, Kritiken, was auch immer ihr haben solltet, auf meiner Instagram-Seite für den A Good Conversation Podcast zukommen lassen. Der Username ist in dem Fall agc_agoodconversation. Alles klein zusammengeschrieben. Und ja, daher, ich freue mich, falls ihr was haben solltet. Und sonst wünsche ich euch noch eine gute Woche. Bis in der nächsten Folge. Peace out.